Deutschlandfunk, Information und Musik.
Auch wenn sich an den Schulen in Deutschland mittlerweile wieder so etwas wie Normalität eingependelt hat, 2 Jahre Corona-Pandemie haben Spuren hinterlassen, die viele Schülerinnen und Schüler gerade jetzt zum Schuljahresende zu spüren bekommen. Beispiel Nordrhein-Westfalen. Da hatte das Ministerium zu Beginn des Schuljahres noch signalisiert, man werde die Bewertungskriterien an die Situation anpassen. Und dann wurde doch ein Rückzieher gemacht. Die Landeselternkonferenz hat deswegen in dieser Woche von der nächsten NRW-Regierung eine Bildungspolitik verlangt, die losgelöst von parteipolitischen Grabenkämpfen zum Wohle aller Kinder sein müsse. Ich habe Kai Marz, Chef des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation und Herausgeber des Buches »Schule weiterdenken, was wir aus der Pandemie lernen«, gefragt. Der Unterricht ist ja im vergangenen Schuljahr nicht normal gelaufen. Kinder und Lehrer immer wieder in Quarantäne, teilweise ganze Klassen im Distanzunterricht. Es wird aber erstaunlich wenig über Bildung, Bildungsgerechtigkeit und Systemfragen geredet. Können Sie sich das erklären?
Ja, wir beobachten in der Tat etwas, was wir vor 20 Jahren auch in ähnlicher Weise schon beobachtet haben. Wenn wir zurückdenken, 2001 sind die ersten PISA-Ergebnisse veröffentlicht worden und es sind dann große Diskussionen losgegangen über den Leistungsstand, auch über Ungleichheit und Ungerechtigkeit, und das ebbte dann relativ schnell ab. Und wir haben jetzt eine vergleichbare Situation, dass wir in den letzten 2 Jahren sehr viel über Bildung diskutiert haben. Jetzt ist es so, dass man möglicherweise denkt, weil die Schulen wieder offen sind, und die SchülerInnen jeden Tag zur Schule gehen können, haben wir sowas wie Normalität. Und wir sind aber weit weg davon, weil das, was in den letzten 2 Jahren stattfand oder was eben gerade nicht stattgefunden hat, wirkt weiter, führt auch jetzt dazu, dass wir keine Normalität haben. Und es kommt hinzu, dass ja auch weiterhin Kinder und Jugendliche von Quarantäne, von Krankheitssituationen betroffen sind. Mehr aber noch und bedeutsam ist es für das Lehrpersonal bei einer ohnehin angespannten Personalsituation an den Schulen. Wird es natürlich schwierig, wenn hier Personal krankheitsbedingt kürzer oder länger ausfällt. Das heißt, wir müssen jetzt schon aufpassen, dass wir die Schwachstellen, auf die Corona, wir haben ja gerne diese Brennglas-Metapher verwendet, so deutlich hingewiesen hat, dass wir diesen Diskurs weiterführen und ihn jetzt nicht vergessen, nur weil die Schulen und Bildungseinrichtungen wieder offen haben.
Wenn man mal mit den Lehrern sich unterhält, dann bekommt man relativ vorsichtig formuliert, doch gespiegelt, dass es eine große Unzufriedenheit mit den Ministerien gibt und mit in einigen Bundesländern eben auch der Ansage, es wird an einer Benotung festgehalten, die sozusagen vor Corona-Standards entspricht. Wie würden Sie das bewerten?
Ich glaube, das ist ganz schwierig allgemein zu bewerten, weil die Situation zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich ist. In einigen Bundesländern haben die Schulen oder hätten die Schulen sogar große Freiheiten, auch Lerninhalte selbst festzulegen und zu fokussieren auf bestimmte Bereiche. Das wird meines Erachtens nicht hinreichend gemacht. Ich glaube, es spricht wenig dagegen, dass man im schulischen Kontext weiter Leistungskontrollen durchführt, dass man Leistung bewertet und auch benotet. Die Frage ist nur, macht man das mit dem richtigen Augenmaß? Tut man jetzt so, als hätte es Corona nicht gegeben und versucht, Lernstoff, der für eine Klassenstufe angegeben ist, auf Teufel komm raus durchzuziehen? Oder schaut man nicht doch eher, wo stehen eigentlich die Kinder und Jugendlichen ihren Leistungen und versucht da etwas Tempo rauszunehmen? Das wird meines Erachtens an vielen Schulen auch gemacht. Wir sehen, dass auch im Grundschulbereich hier der Lehrstoff über mehrere Schuljahre gezogen wird. Und wenn das gemacht wird, dann ist es natürlich folgerichtig, dass man in Prüfungssituationen, in Klassenarbeiten, in Lernstandskontrollen nur das abprüfen darf, was man auch behandelt hat. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Wenn in der Grundschule in einer Klasse die Addition im Zahlenraum bis 100 behandelt wird, dann wird dieser Lernbereich mit einer Klassenarbeit abgeschlossen und man beginnt mit der Multiplikation. Wenn man in der Arbeit feststellt, dass 5 von 25 Kinder das Prinzip der Addition nicht verstanden haben, dann macht es wenig Sinn, mit der Multiplikation weiterzumachen. Das wird aber in vielen Fällen gemacht, weil man sich an der Struktur des Lernplanes orientiert und sagt, ich muss das und das schaffen. Die Kinder werden aber möglicherweise über einen längeren Zeitraum größere Lernrückstände aufbauen, weil die mathematischen Konzepte, die sie miteinander verbinden müssen, sie aber kognitiv gar nicht verbinden können. Und insofern finde ich es wichtig, dass wir mehr auf Diagnose schauen und dann auch Lerndefizite, die diagnostiziert werden, ernst nehmen und überlegen, mit welchen Förderangeboten, mit welchen Lernzugängen kann man bei den einzelnen SchülerInnen dann auch reagieren.
Das verstehe ich als ein, und dafür haben Sie sich ja auch schon ausgesprochen, Plädoyer für neue Konzepte. Und die scheinen ja auch dringend nötig zu sein, denn bei einer Umfrage im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung, die letzten Herbst veröffentlicht wurde, gaben 71% der Lehrkräfte an, dass im vergangenen Schuljahr weniger Kinder und Jugendliche die Lernziele erreicht haben. Das könnte man an diesem Beispiel, das Sie gerade genannt haben, ja auch ganz gut erläutern. Man muss eben erstmal die Grundlagen verstehen. Welche neuen Konzepte könnten da denn helfen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man gerade am Beginn der Schullaufzeit, gerade in der jetzigen Situation, einen starken Fokus auf den mathematischen und den sprachlichen Bereich legt. Mathematik und Deutsch sind sehr kumulative Fächer und sie sind die Voraussetzung für anschlussfähiges Lernen in anderen Fächern und in höheren Klassenstufen. Ich finde, wir sind jetzt, wenn man schon mal nach vorne schaut, auf das Jahr 2026, wenn der Rechtsanspruch für den Grundschulbereich anfängt, durchzuführen, wachsen, ja in einer Situation, in der wir ernsthaft darüber diskutieren sollten, was kann Ganztag eigentlich? Wie kriege ich Angebote, die im Ganztag stattfinden, auch strukturell verzahnt mit dem, was im Unterricht stattfindet? Es ist ja nicht ohne Grund, dass wir in der Ganztagsforschung der letzten 15 Jahre keine nachhaltigen kompensatorischen Fördereffekte finden, weil der Ganztag so eben gerade nicht ausgelegt war. Und hier zu überlegen, mit welchen Elementen kann man hier möglicherweise Unterricht am Vormittag und Ganztag am Nachmittag verbinden. In welcher Weise können Schulen auch auf außerschulische Angebote zurückgreifen, also die Ressourcen nutzen, die im Sozialraum, im Umfeld der Schule liegen. Wenn ich mir die SchülerInnen anschaue, die möglicherweise Lernprobleme haben, vielleicht sogar bis hin zu Lernstörungen, dann stellt sich die Frage, wer erkennt eigentlich, dass dieses Kind hier Unterstützung braucht? Wer ist dafür verantwortlich? Ist es die Schule oder sind es die Eltern? Oftmals ist es so, dass Eltern mit ihren Kindern dann in die entsprechenden lerntherapeutischen Einrichtungen gehen, die Kinder dort testen lassen und dann kommt es vielleicht zu einer Diagnose, einer Leserechtschreibschwäche oder Dyskalkulie. Und dann stellt sich die nächste Frage, wer ist eigentlich dafür zuständig, dass es jetzt hier ein Training, eine Förderung oder eine Therapie gibt? Oftmals sind es die Eltern. Die nächste Frage, die sich anschließt, wer finanziert das eigentlich? Die Familien in fast allen Fällen. Und dann der letzte Bereich, wenn es dann Kinder in diese Förderung geschafft haben, stellt sich die Frage, wie wird das, was in diesem Training, in der Therapie gemacht wird, eigentlich verzahnt mit dem, was im Deutsch- und Mathematikunterricht gemacht wird? Wir hätten eine große Möglichkeit, wenn wir Schule weiterdenken, wenn wir sie uns verzahnter vorstellen, rein in den Stadtteil, die Ressourcen, die im außerschulischen Bereich sind, die in der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit liegen, mitdenken, einen viel breiteren Zugang zum Lernen für die Kinder ermöglichen könnten.
Sie haben sich auch mit Chancengerechtigkeit für Schülerinnen und Schüler beschäftigt. Jetzt leben wir in Zeiten einer Inflation, die vor allen Dingen eben die Haushalte, die Familien betrifft, die ohnehin schon wenig Geld haben. Was bedeutet das auf lange Sicht?
Das bedeutet, dass das Problem, das wir ja schon seit vielen Jahrzehnten im System haben und vor 20 Jahren hat PISA in einer Deutlichkeit darauf aufmerksam gemacht. Jetzt hat die Pandemie auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass wir dieses Problem jetzt anfangen, wirklich ernst zu nehmen und eine Vision entwickeln. Wo wollen wir mit unserem Bildungssystem nicht im nächsten Jahr stehen, nicht bei der nächsten Landtags- oder Bundestagswahl, sondern wo wollen wir in 10 oder 15 Jahren stehen und dann Strategien entwickeln, wie wir diese Vision umsetzen können. Und wir müssen, wenn man das auf den Bildungsbereich bezieht, diesen einfachen Anspruch, ungleich behandeln, meines Erachtens sehr ernst nehmen. Wir müssen die Ressourcen, die im System sind, die begrenzt sind, die möglicherweise in den nächsten Jahren auch noch begrenzter werden, wir müssen sie so verteilen, dass auch die Kinder und Jugendlichen, die Schulen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, die entsprechende Unterstützung bekommen. Und dabei geht es nicht ausschließlich um die Verteilung von finanziellen Ressourcen, denn das Geld alleine bringt es nicht. Wir sehen, dass die Bundesländer, die pro Kopf das meiste Geld für ihre SchülerInnen ausgeben, im Leistungsvergleich der Länder alles andere der Spitze stehen, sondern wir brauchen Konzepte, die zugeschnitten sind auf die Bedarfe der Schule. Wir müssen hier meines Erachtens stärker zwischen schulischer Praxis, Wissenschaft und Verwaltung zusammenarbeiten, um forschungsbasiert Modelle zu entwickeln und zu implementieren, die gerade dann auch diesen Kindern zugutekommen.
Ich will Sie, Herr Marz, zum Schluss auch noch auf das Thema Digitalisierung ansprechen, denn das könnte möglicherweise nach den Sommerferien im Herbst doch wieder ein entscheidender Faktor werden, denn die Möglichkeit, dass sich die Lage wieder verschärfen wird mit einer neuen Variante, mit hohen Infektionszahlen, die ist ja durchaus gegeben. Wie ist der Stand der Digitalisierung an den Schulen und auch der Stand der digitalen Konzepte Ihrer Meinung nach?
Ich würde es gar nicht erst auf den Herbst beziehen, sondern würde sagen, auch jetzt, wenn die Schulen offen sind und Präsenzunterricht stattfindet, ist Digitalisierung wichtig. Und wir haben diesen Schub, den wir in den Phasen von Schulschließungen und nicht möglichen Präsenzunterricht erlebt haben, sehe ich jetzt in vielen Bereichen doch etwas abebben. Und das finde ich sehr schade. Und ja, ich würde sogar sagen, es kann sogar gefährlich werden, wenn wir versuchen, wieder in alte Muster zu gehen. Und das lässt sich vielleicht sogar erklären, denn die Digitalisierung sah an einigen Schulen ja so aus, dass man Analoges digitalisiert hat. Man hat es zu Hause analogisiert. Die Kinder haben es bearbeitet, dann haben es die Eltern wieder digitalisiert und den Lehrkräften geschickt. Das ist ja nicht Digitalisierung, sondern wir müssen schon schauen, welche Möglichkeiten bietet Digitalisierung. Wo gibt es digitale Lernmedien, Lernmaterialien, die möglicherweise adaptiv arbeiten, die verknüpft werden können mit dem, was die Lehrpersonen im Unterricht machen, die Feedback geben, die Feedback möglicherweise nicht nur bezogen auf das Individuum, das jetzt mit einem bestimmten Programm arbeitet, sich ableiten lässt, sondern vielleicht aus einem größeren Bereich, also den gesamten Bereich auch von KI mitzudenken. Wir sind mit der Digitalisierung durch die Pandemie ein Stück weitergekommen, aber wir müssen jetzt dringend aufpassen, dass wir diesen Schub nicht völlig verlieren. Ich bin alles andere als ein Digitalisierungsfan, aber ich sehe, dass das wichtig und notwendig ist. Ich sehe ganz viele Chancen darin und sehe die größte Gefahr eher darin, dass wenn wir sagen, wir brauchen keine Digitalisierung, denn die Welt jenseits der institutionalisierten Lernkontexte, die hat sich in den letzten 10 Jahren schon in einer Art und Weise digitalisiert und weiterentwickelt, dass wir aufpassen müssen, dass diese Kluft zwischen den institutionalisierten Lernkontexten und den außerinstitutionalisierten Lernkontexten sich nicht völlig entkoppeln.
Müssen mal wieder Schülerinnen und Schüler den Preis für eine Bildungspolitik, die nicht konsequent ist, zahlen?
Ja, letztendlich ist es natürlich so, dass diejenigen, die am Ende einer Entscheidungskette stehen, und das sind in dem Falle die SchülerInnen, dann auch den Preis zahlen müssen. Und das Schuljahr geht langsam zu Ende, das neue Schuljahr kommt, wir wissen nicht, was der Herbst bringt. Und damit das nicht eintritt, was Sie gerade gesagt haben, ist es wichtig, dass wir uns vorbereiten und dass wir diese Situation auch jetzt zum Anlass nehmen, um zu überlegen, was müssen wir eigentlich tun, um unser Bildungssystem reaktionsschneller und handlungsfähiger zu machen. Das sind Diskussionen, die wir meines Erachtens in den nächsten Wochen und Monaten dringend führen müssen.
Kai Marz, Chef des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, über Ideen für eine bessere Bildungspolitik.